Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit der Komponistin und Kompositionslehrerin Yonghee Pak Pan. Gastgeberin ist Regina Oehler. Yonghee Pak Pan, Sie stammen aus Korea, aus Südkorea und leben seit mittlerweile 36 Jahren in Deutschland. Aber über all diese Jahre ist und bleibt ein großes Lebensthema von Ihnen das Fremde und das Eigene. Und ich denke, das ist ein Thema, das im Moment aktueller eigentlich nicht sein könnte. In Ihren Kompositionen, da verbinden Sie die koreanische Tradition mit moderner europäischer Musik. Sie haben viele, viele Preise, viele Auszeichnungen für Ihre Werke bekommen. Sie komponieren und Sie lehren. Sie sind mit Leidenschaft Professorin in Bremen an der Hochschule für Künste und haben dort das sehr lebendige Atelier für neue Musik gegründet. Mit einigen Ihrer Studierenden kommen Sie im Moment öfter nach Frankfurt, hier zu uns, denn Sie verwirklichen zusammen mit dem Ensemble Modern ein Projekt unter der Überschrift Gemeinsam im Niemandsland, das dann im Rahmen der Frankfurter Position Anfang nächsten Jahres zu hören sein wird. Sie haben einmal gesagt, durch meine europäische Lebensweise bin ich nicht europäisiert worden, sondern noch mehr koreanisiert. An was merken Sie das, Yonghee Pak Pan?
Ja, das Eigene und das Fremde, nicht nur für mich, sondern seit Goethe oder noch früheren Zeit, ist ein dringendes Thema. Und jeder denkende Person muss damit beschäftigt sein. Auch in mir selber gibt es auch Fremde. Und wer bin ich? Oder erkenne dich selbst, das hat Sokrates schon gesagt. Wenn man in einer Gesellschaft, wo ich geboren wurde, lebe, ist alles natürlich und man denkt nicht. Und aus der Ferne sehe ich unsere Heimat oder Kultur oder gesamte asiatische Kultur anders. Und das war mein Anfang. Und ich wollte unbedingt mich kennenlernen. Daher bin ich im Jahr 74 nach Europa, nach Deutschland gekommen.
Und wie haben Sie den Eindruck, dass Sie koreanischer sind, als Sie in Korea wären? An was merken Sie das?
Ja, weil koreanische Gesellschaft wächst und verändert sich wahnsinnig schnell. Und das merke ich, wenn ich zurückgehe. Ich bin total fremd.
Also Sie bewahren sozusagen in sich ein Stück koreanische Geschichte auf.
Ja, und die auch Mentalität. Und weil in Europa die Gesellschaft wächst auch schnell, aber für mich ist das, ich bin ja nicht 100%ig oder 200%ig integriert, sondern ich lebe in anderen Gesellschaft, wie man nennt es, Niemandsland ist das nicht, weil ich in einer Gesellschaft lebe, an der Hochschule beschäftige und mit den jungen Leuten arbeite und das ist es schon, ich lebe nicht in Niemandsland und trotzdem, ich gehöre nicht in dieser Gesellschaft, total ist das nicht. Und ich atme auch langsamer hier, als ich in Korea leben würde.
Sie atmen hier langsamer?
Ja, merke ich. Das ist nicht so, dass ich nicht die Zeitungen lese oder ich engagiere in mir selber, aber direkt. Ich kann nicht sofort irgendwo hingehen, in einem Thema demonstrieren und das hemmt mich. Und deswegen sage ich, ich lebe hier langsamer.
Also so Ihr politisches Engagement ist mehr ein inneres, würden Sie sagen?
Inneres, ja.
Sie sagen, Sie denken auch immer noch koreanisch und schreiben koreanisch erstmal.
Ja. Und wenn jemand sagt, auch Sie sind schon so lange hier und ich spreche nicht perfekt Deutsch, und dann sage ich, vielleicht ich möchte gar nicht so perfekt die Sprache herrschen. Ich bleibe gerne als Fremde.
Das ist auch so ein Stück, das Eigene und das Fremde, das Fremde im Eigenen oder das Eigene im Fremden zu
genau.
zeigen.
Ja, ja. Das denke ich, ich bin so geworden und das möchte ich behalten. Ich will nicht total europäisieren. das wäre für mich sehr traurig.
Es gibt aber viele deutsche Dichterinnen und Dichter, die Sie sehr lieben. Und es gibt einen Satz von Friedrich Hölderlin, den Sie immer wieder zitieren.
Ja.
Das eigene, schreibt Friedrich Hölderlin, muss so gut, das eigene muss so gut gelernt sein wie das Fremde.
Ja.
Wie geht das, das eigene Lernen?
Das tue ich eigentlich. Eigenes, in dem Fall, wie ich gesagt habe, ich muss nicht. Ich möchte gerne doppelt Arbeit machen, mein eigenes weiter vertiefen und mit den Fremden nicht aneignen, sondern so gut gelernt sein, wie Hölderlin sagt. Und das ist fast mein Lebensmotto. Wenn jeder so machen würde, das ist Utopie, gibt es vielleicht wenig Konflikt. Weil das ist gegenseitiger Respekt. Und das ist gegenseitiger Respekt, dann kann man gar nicht sowas sagen, Multikulti ist tot, kann man gar nicht sagen. Weil wenn man Augen öffnet und Ohren öffnet, ist überall da.
Ja, vielleicht gehen wir zurück zu Ihrer eigenen Geschichte und zu Ihrer Geschichte in Korea, Yonghee Park Pan. Sie sind am 30. November 1945 geboren. Wir senden also dieses Gespräch am Tag vor Ihrem 65. Geburtstag. Ist das ein besonderer Tag für Sie, der 65. Geburtstag?
Ja, dass diese Zahl nähert und es ist sehr plötzlich empfinde ich mich, was habe ich die langen Jahre gemacht? Es ist eine unglaubliche große Frage. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ich schon so lange in Deutschland lebe und dass ich so alt geworden bin. Aber ich weiß, das ist ein Lebensabschnitt. Aber ich freue mich, dass ich wieder neu anfangen kann. Das Leben ist ja immer Neuanfang, wie Jahreszeiten oder wie die Pflanzen.
Ja, und wir gehen jetzt nochmal ganz zum Anfang zurück. Sie sind geboren in der Mitte von Südkorea in
Cheongju.
Genau, ich versuche immer, das richtig auszusprechen. Ja. Und Sie sind in einer Familie mit vielen Geschwistern groß geworden. Mhm. 7 Geschwister hatten Sie?
Ja, mit 8 mit mir, ja.
Und Ihr Vater, habe ich gelesen, war Brückenbauer, aber ein sehr, sehr musikalischer und sehr poetisch begabter Brückenbauer, der die Bambusflöte gespielt hat, der gedichtet hat. Was war das für ein Mensch, Ihr Vater?
Er ist ein vielseitiger Mensch und er hat mir so ein Selbstbewusstsein eingepflanzt. Ich war 10 Jahre alt, als er starb, aber in diesen 10 Jahren hat er mir solche Kraft gegeben, dass ich bis zum 65. Geburtstag diese Kraft, diese Zelle oder die Kraft mir noch behalten habe. Er hat mich überall gelobt und geliebt und ich habe für ihn gesungen und das war meine erste Komposition. Ich hatte einen Zuhörer, der mich total gelobt hat und dann habe ich für ihn gesungen und das war Anfang.
Und diese Kraft, wie hat er das gemacht, Ihnen diese große Kraft mitzugeben?
Was ich mich erinnere, das tut jeder Vater, in Arm nehmen oder an dem Hals. Ja, das ist sehr, ich stottere, weil diese über diese Liebe habe ich zum ersten Mal spreche ich und das ist, je ich älter werde, denke ich an ihn. Mhm. So. Früher, als ich jünger war, habe ich viel mehr Mutter gedacht. Aber jetzt gehe ich eben Richtung 70er und denke ich, wie er jung war, als er starb. Er war 49 Jahre alt und seine Begabung hat er mir gegeben und daher denke ich noch mehr. Und jemand stirbt nicht, wenn ich so lange an ihn denke und seine geistige Kraft weiter behalte und an ihm denke, ist er nie gestorben.
Ja, und Sie haben als Kind dann schon komponiert auch? Also Sie sind dabei geblieben?
Ja, richtige auf dem Noten geschrieben. Da habe ich schon Klavierstücke geschrieben und das war ich 10 und 12 und dieser Alter. Ich habe damals Klavier gespielt und das tut jedes Kind, wer musiziert, hat so einen inneren Wunsch, ich möchte meine eigene Musik schreiben. Und früher habe ich sehr viel auch Kindern unterrichtet. Fast jeder Kind hat diesen Wunsch, Und diese Klavierlehrerin oder Musiklehrerin, Musiklehrer muss diese Begabung herausfinden und weiterentwickeln lassen. Und dann wird irgendwann jemand diesen Weg weitergehen oder auch aufhören. Aber das liegt dann den Jugendlichen.
Ihr Vater hat Sie auch mitgenommen auf den Markt, wo koreanische Volksmusik gespielt wird. Was ist das für eine Musik? Wir werden gleich mal reinhören. Was, mit was für Klängen sind Sie da groß geworden?
Ja, das ist das Shinawi. Die Bauern spielen diese Musik und außer Freude, außer die gute Ernten zu wünschen. Wir waren zusammen in den Markt und dann gibt es koreanische Oper, aber eine Frau oder ein Mann singt, spricht, rezitiert und mit einem Schlagzeugbegleitung. Das sagt man Pansori. Und später wusste ich, das heißt, als ich in die Uni ging, wusste ich, dass es unter traditionellen Musik ist. Aber als Kind hatten wir diese Musik, diese Kultur gar nicht als Musik gedacht, sondern das ist unser Spiel. Und Musik ist, was ich am Klavier spiele. Mozart und Chopin, solche europäische Musik, das ist Ironie. Und später wusste ich, das ist eigentlich unser Schatz, unsere musikalische Tradition.
Also eigentlich sind Sie da schon sozusagen musikalisch zweisprachig aufgewachsen, Yonghee Pakpan.
Total. Und meine Selbstausbildung als Komponistin, sage ich mal mutigerweise, das war Radio. Und wo ich geboren wurde, ist eine kleine Stadt, da gibt es kein Orchester, überhaupt nicht einmal Konzerte. Aber meine große Lehrerin war Radio. Und da habe ich vom Radio europäische Musik gehört und habe ich Noten gezeichnet und die Musik, was ich höre, geschrieben. Ob das richtig war oder nicht, weiß man nicht. Und das macht gar nichts, sondern ich habe diese Musik notiert, was ich hörte. Und dann irgendwann kommt wieder diese Musik dann, ach, das war Smetana und das war Mozart. Dann habe ich nochmal geschrieben und das war Musikdiktat. Und Radio ist so wichtig.
Aber Sie waren bestimmt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so verbreitet war unter Ihren Freundinnen und kleinen Freunden. Musikdiktat, das war Ihre
Persönlichkeit. Meine Welt. Das war, kein anderer hat, ich habe auch niemanden darüber gesagt, sondern das war total mein Paradies und meine Welt.
Aber wir gehen jetzt erstmal hinein in die koreanische Welt. Was haben Sie uns mitgebracht, Yonghee Pakpan?
Ja, wie ich sagte, die Bauernmusik, Shinawi heißt das. Und zuerst Vielseitigkeit, viele Lineale. Hier sagt man Polyphonie oder Heterophonie-Musik. Und diese in dem Stück Shinawi gibt es immer. Ein Musiker macht Solo. Und wenn er Solo fertig hat, wieder kommt alle zusammenspielt, dann kommt die nächste. Das ist total demokratisches Stück.
Das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, danke.
Ja, Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur mit koreanischer traditioneller Bauernmusik. Zu Gast ist die Komponistin Yonghee Pakpan, die seit langem in Deutschland lebt. Gastgeberin ist Regina Oehler. Yonghee Pakpan, Sie haben in Korea angefangen zu studieren, haben da Komposition studiert und haben gesagt, Sie haben mit einigem Erfolg gelernt, im Stil von Hindemith und Bartok zu komponieren.
Ja, wir haben alle Richtungen Stilkopie gemacht, sogar hier in Deutschland kennen die Studenten wenig. Josef Hauer haben wir auch komponiert und er ist
der war der Begründer, Mitbegründer der Zwölftonmusik.
Ja. Mhm. Und wenn ich sage, ich habe zum Beispiel nicht nur Schönberg-Stil, sondern Hauer-Stil und vielen verschiedenen, werden die, wie weißt du Hauer? Und so sage ich, wir hatten viele Lehrer, die waren in USA studiert oder in Wien studiert und so weiter und so weiter. Daher konnten wir viele Stil lernen. Aber ich behalte solche Kompositionen nicht meine, sondern Stilkopie. Und das ist damalige Zeit sehr wichtig. Aber ich unterrichte in Bremen, auch in Deutschland, wird nicht mehr so gemacht. Die Stillkopie machen wir nicht mehr, sondern die alte Meister von Kontrapunkt, diese Stillkopie lernen wir.
Mhm. Und aber damals war das noch nicht das eigene eigentlich, was Sie komponiert haben, als Sie noch in Korea waren.
Ja.
Und Sie haben sich entschlossen, mit einem DAAD-Stipendium nach Deutschland zu gehen, 1974. Warum Deutschland?
Ja, Deutschland ist einfach das Land und das höchste Land mit der Musik. Ich keine anderen Gedanken. Und nicht nur Beethoven und Johann Sebastian Bach, sondern ich konnte kein anderes Land vorstellen.
Sie sind nach Freiburg gekommen.
Ja.
1974, wir haben uns da schon kennengelernt im Studentenwohnheim.
Ja, ja.
Und ich glaube, es war ein ziemlicher Kulturschock für Sie erstmal in Freiburg.
Ja, sogar sehr, sehr großer Kulturschock. Ich war schon 29 Jahre alt und 30 Jahre alt. Und nicht nur vom Sprache her, sondern 20, 21-jährige deutsche Studenten haben schon solche Bildung, das eigenes. Und vom Diskussion oder von der Musikbetrachtung, das war unglaublich, was die 20-Jährigen alles können und wissen und fähig sind. Und ich war 29 und schon Erwachsene und weiß zu wenig.
Haben Sie den Eindruck gehabt?
Das war auch Tatsache. Dann habe ich angefangen, auch Theorie als erstes Semesterin neu zu studieren. Und das hat mir bis heute sehr gut getan. Man muss einfach vom Grund aus gehen.
Sie haben viel komponiert in Freiburg. Und Sie haben mal gesagt, Sie haben komponiert, um den Knoten im eigenen Herzen zu lösen.
Ja, das war mit dem Kulturschock zu tun. Und physisch war ich schon fast kaputt von dem Druck, vom Lernprozess. Es ist nicht so, dass ich total ehrgeizige Studentin war, alles in ein paar Jahre lernen wollte, sondern diese Bildungslücke wollte ich einfach einholen. Mhm. Und da gab eins nach anderen mehr so Trauer, es sind mehr als Trauer, diese Knoten. Es war auch nicht nur, was ich nicht weiß oder was ich nicht kann, sondern grundsätzliche Frage, was bin ich eigentlich? Was will ich hier so vieles lernen? Und dann ist das sammelt noch mehr und dann allmählich existenziellen Frage und das hat mich noch größere Knoten gemacht. Dann habe ich gedacht, nicht nur das zu behalten, sondern das zu lösen. Diesen Satz habe ich von den koreanischen Dichter und Staatsmann vom 16. Jahrhundert gelesen und dann dachte ich, das ist das. Ich muss nicht nur weinen und dann, was habe ich nicht alles, sondern was ich habe, fange ich an. Das war mein Anfang.
Und Sie haben ein Stück geschrieben, das danach sehr bekannt geworden ist. Das hören wir gleich auch. Wir hören gleich hinein. Die Dreisamnore. Und dieses Stück ist auch sowas wie eine Schule des Atemlernens, sagen Yonghi Pakpan. Was hat das mit dem Atmen zu tun, das Stück?
Das war in dieser Zeit, Studentenwohnheim liegt in Littenweiler und da fließt der Dreisam, der durch Freiburg fließt und wunderbar. Und von dem Fluss habe ich unheimlich viel Neues entdeckt und gefunden, dass ich vom Fluss lernen sollte.
Was haben Sie entdeckt an der Dreisam?
Ja, die ruhig fließend. Und wenn man auch noch genauer betrachtet, darunter ist große und kleine Steine, aber die Dreisam trauert nicht, dass ich muss so viele Steine rübergehen, sondern die gehen so fließend und so fröhlich. Und dieses habe ich, diese Musik von Wasser habe ich zum ersten Mal entdeckt. Da habe ich Dreisam Nore komponiert. Nore ist das Lied und inzwischen ist dieses Stück wie eine klassische Flöte-Literatur geworden und jeder Freiburg kennt, ich war in Freiburg und so. Es ist ganz schöne Erinnerung. Aber damals, als ich dieses Stück schrieb, war unheimlich schwer. Diese kurze Stück habe ich, 5 oder 6 Minuten lange Stück habe ich 3 Monate lang komponiert. Aber wie jedes Stück, ich hänge mein ganzes Leben und da arbeite ich. Aber ich habe gut überlebt.
Und wir hören jetzt den Anfang der Dreisamnore. Wir blenden uns aus der Dreisamnore, einer frühen Komposition von Yonghee Pak Pan, die heute zu Gast ist im Doppelkopf in HR2 Kultur. Die Flötistin war Wiltrud Böckeler. Yonghee Pak Pan, eine Schule des Atemlernens, haben Sie geschrieben mit dieser Dreisamnore.
Ja, wie gesagt, ich war total gelähmt, geistig gelähmt durch Kulturschock. Und dann habe ich selbst kurieren angefangen durch Atem. Und diese Atem, einatmen, ausatmen, hält bis heute in mir, in meiner Musik, was das Wachsen und Schwinden heißt. Und in diesen Noten, zweiseitige Noten von Dreisamnore, habe ich so genau notiert, aber ab und zu gibt es Fermate, mehrere verschiedene Fermaten. Und dieses habe ich absichtlich so gemacht, dass die Interpretinnen und Interpreten selbst eigenen einatmen, ausatmen, wie lange diese Phrase spielen kann. Und manche Leute fragen, Junge, wie lange soll ich machen? Dann sage ich, guck mal, hör mal deinen Atmen, empfindest mal deinen Atem, wie lange das geht. Und wann du willst, wie du das nötig hast, machst du hier Atem oder das ist eigene Gestaltung. Und dann, die Leute muss extra lernen, mit sich selber zu beschäftigen. Nicht einfach Noten spielen und ich habe ein Stück fertig.
Und Sie sagen auch, Yonghee, es kommt auf jeden Ton an. Jeder Ton erklingt und resoniert und klingt auch wieder aus und wird nicht irgendwo abgewürgt.
Nein, weil das Fluss, ich habe das eben von Fluss gelernt. Und wiederum, nachdem ich von Dreisam Fluss dieses betrachtet hatte, dann lese ich Lautsche, was die vielen taoistischen Bücher, die ich tagtäglich lese.
Tagtäglich und, lesen Sie die?
Ja, ja. Und es ist, damit ich in meiner Welt bleibe, Zhangzhu oder Lautsche, viele verschiedene, abwechselnd lese ich, dann entdecke ich, das sind ja große Meister von alten Chinesen, alles schon geschrieben und gesprochen. Und jetzt entdecke ich, seit ich in Europa bin, neu.
Und was sagt er, was dem erklingenden und verklingenden Ton entspricht? Was ist da die Botschaft?
Die Botschaft ist, das habe ich auch Programmnotiz geschrieben, der Kosmos hat die höchste Schönheit inne, doch spricht kein Wort darüber. 4 Jahreszeiten regeln unser Jahr. Die Natur lebt durch Übereinstimmung, doch offenbart sie sich uns nicht. Das ist vom Zhangzhou. Und jetzt ist wieder anders geworden als Zhangzhous Welt. Jetzt ist die 4 Jahreszeiten gibt nichts mehr und das wissen sie auch. Ja, so anders geworden danach.
Und was heißt das für Sie?
Wir Menschen muss Hochachtung haben an Natur und nicht so viel die Natur alles erlauben oder zwingen zu beherrschen. Keiner kann die Natur beherrschen, aber das tut jetzt so viel und dann Tsunami und was alles in der Welt passiert.
Yonghee Pak Pan, ich glaube, das sind auch Inhalte, Werte, die Sie Ihren Studierenden vermitteln wollen. Sie haben in Freiburg, sind wir stehen geblieben, haben studiert bei Klaus Huber, dem großen Komponisten aus der Schweiz. Sie haben rasch viele Preise, viele Auszeichnungen bekommen, Uraufführungen bei den Donau-Eschinger Musiktagen und sind dann selber als Professorin nach Bremen Und Sie möchten, dass Ihre Studierenden sowas wie ein Musicien complet werden, also so wie ein vollständiger Musiker oder ein vollständiger Mensch? Oder?
Ja, vollständiger Mensch. Vollständiger Musicien ist auch vollständiger Mensch, weil ich will nicht nur einen Komponist ausbilden, die nur Karriere im Sinn hat. Weil solche Komponisten gehen schnell weg, nach Mode komponiert und dann einige Erfolg gehabt und verschwindet. Ich wollte einfach, dass die Studenten mit eigenen Kultur, weil ich habe sehr viel ausländische und auch deutsche Studenten, aber aus ganzer Welt, dass die eigene Identität behält und reifer wird. Die lernen, wie ich lebe oder wie ich, sage ich mal, dieses Wort, Schatz, fleißig komponiere, arbeite. Ich sage auch immer, wenn jemand eine musikalische Idee hat zu komponieren, ist der Komponist muss an Idee selbst auch treu sein und diese Idee auch durchführen, weil diese Idee lebt auch.
Sie sagen, Ihre Studenten sollen eine klare Reflexion des eigenen kompositorischen Standpunktes haben. Ja. Und ich denke, das gilt ja eigentlich, es ist eigentlich eine hohe Forderung für das ganze Leben, eine Reflexion des eigenen Standpunktes, das stelle ich mir ganz schön schwierig vor, oder?
Die lernen, 19- oder 20-jährige Studenten kommt in meine erste Stunde. In diesem Zeitpunkt lernen die.
Wie ich von
das,
da an?
Ja, wie ich das so übermittle, weiß ich nicht, aber ich schaffe. Sehr, es klingt sehr anmaßend, aber ich muss nicht zeigen, machst du so oder machst du so, sondern die lernen, wie ich lebe.
Also sie wissen
das
dann
sagen die Studenten. Ja. Tatsächlich zeige ich denen auch, stehst mal, wie du stehst auf dem Boden, wie das Fuß steht und dadurch, wie sie ihr Gedanken behält. Es ist ein langer Prozess, aber schon seit erster Unterrichtsstunde lernen die diese mit sich selber reflektierende. Und dadurch, also, es gibt in unserer Klasse keine gegenseitige Eifersucht oder keine. Wir sind eine große Klasse und Gruppe und jeder miteinander hochachtet.
Und ich glaube, beinahe wie eine Familie. Im Moment können Sie selber, Yonghee Pakpan, nämlich gar nicht so gut stehen, weil Sie einen Bandscheibenvorfall haben. Und dann kommen die Studenten einfach zu Ihnen nach Hause und Sie unterrichten bei sich daheim.
Ja, ja.
Ja, aber die sollen noch mehr lernen. Sie sollen auch eine Vision für das eigene musikalische Schaffen sich erarbeiten. Das geht ja dann noch mal ein Stück weiter. Wie würden Sie Ihre eigene Vision für Ihr Schaffen beschreiben, Yonghee Pakpan?
Meine?
Ja.
Ja, es ist zurzeit denke ich sehr viel über Licht in dem Sinne, die dunkle Licht und dann helle Licht oder hohes Licht und tiefe Licht, wie diesen vielen Mystikerinnen damit beschäftigt hatten. Und für mich ist die Jahr, dass ich älter geworden bin, kommt mir immer mehr über das Überlegen und Denken und so zu leben, der Licht. Ich hatte unheimlich vielen, vielen Jahren dunkle Seite Licht erlebt und damit auch viele Stücke komponiert. Ich weiß nicht seit wann, ganz bestimmt ein Jahr ist 2005, nachdem ich Mondschatten einem Oper geschrieben hat. Danach kam mir, ich möchte nicht mehr die griechische Mythologie so viel beschäftigen.
Das war, sollte man vielleicht dazu sagen, war ihre erste Oper, die sie geschrieben haben. Und das ist nach einem Stück von Sophokles, Ödipus auf
Kolonos. Ja.
Genau. Und Sie sagen, die griechische Mythologie ist am weitesten entfernt vom asiatischen Gedankengut.
Ja.
Was macht diesen riesigen Gegensatz aus?
Wenn ich vor allem Taoismus betrachte, wie ich jetzt Zhang so zitiert hatte, das ist so in Natur, wir sind ein Teil von Natur. Und griechische Mythologie ist immer, es gibt so viel, alle menschlichen Gefühle sind da, töten oder, ich muss nicht alles erzählen, das wissen Sie. Und dann denke ich, Griechen sind so vielfältige, fantasievolle Volk, Aber am Ende ist alles irgendwo Recht haben. Jeden, der tötete den und der machte das und so Hass und so weiter und so weiter. Und da wollte ich raus. Weil danach kam es mir, diese christlichen Gedanken, was eigentlich Licht ist.
Und das Licht wollen Sie zum Klingen bringen?
Ja, schon lange arbeite ich, schon seit 2005 in mehreren Kompositionen. Und diese Arbeit hat mir mein Leben auch geändert. Früher hatte ich nicht so ruhige Stimme, wie ich jetzt habe. Ja, ich war anders. Und seit ich mehr als 5 Jahre konzentriert mit dem Thema arbeite, das ist so, ich lebe neu. Mhm. Ja, es ist Erstaunliches. Und dann gibt es Demut am Ende.
Mhm. Ja. Wir gehen jetzt aber erst noch mal ein Stück zurück. Sie haben uns nämlich noch nicht die neue Komposition mitgebracht, an der Sie arbeiten, sondern ein Stück, das Sie Anfang der 90er Jahre geschrieben haben, Yonghi Pak Pan, Umul, der Brunnen. Was hören wir da jetzt für ein Stück?
Ja, damals die Irakkrieg, dann dachte ich, ich möchte ein Stück schreiben, dass das Verteilung geht. Verteilung. Chinesische Buchstabe der Brunnen bedeutet, ich kann hier am Radio nicht zeichnen, Mitte ist ein Marktbrunnen und anderen 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ecken wohnen Menschen und auch Felder und wird von den mittleren Brunnen dieses Wasser verteilt. Und daher habe ich den Titel komisch der Brunnen genannt und dass man Wasser nicht einfach haben, besitzen darf. Und das war 91, 92 gewesen. Und jetzt, nach 18 Jahren, ist wieder so aktuell. Viele große Weltkonzerne wird Wasserressource gekauft. In dieser Weise engagiere ich durch mein Stück die Klänge. Und noch eines ist auch in diesem Stück. Am Brunnen sitzen einige Leute, Frauen, die erzählen ihre Geschichte. Ja, und das hört man. Und gibt es auch Licht am Ende.
Wir hören jetzt Umul, den Brunnen von Yonghi Pak Pan. Umul, der Brunnen, interpretiert von Mitgliedern des Ensemble Recherche. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Yonghi Pak Pan. Gastgeberin ist Regina Oehler. Yonghi Pak Pan, wie haben Sie das Verteilen komponiert im Brunnen, das Verteilen des Wassers, der Güter?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich nehme einen Hauptton und in einen Hauptton umspiele ich mit den anderen Instrumenten, anderen Intervall und dann kommt wieder in diesem Hauptton, zum Beispiel E, und dann wird andere Instrumente wieder von anderen Intervallen rüber, bildet Melodien und dann kommt wieder in den Hauptton. Und jeder trifft einmal in den Hauptton, in den Brunnen, holen die Wasser und dann bildet in den anderen Melodien einen anderen Intervall. Musik entsteht ja nicht vom Töne, sondern wie bildet die Töne durch Intervall. Und so arbeite ich in dem Stück.
Und so wird es weitergegeben.
Ja, und daher sage ich den Studenten, wenn jemand Idee hat, kann ich mit diesen Leuten arbeiten. Und dann kommt eine Komposition. Aber wenn jemand keine Idee hat, sage ich den Studenten, du musst gar nicht komponieren. Warum musst du komponieren, wenn du keine Idee hast? Aber wenn du Idee bringst, werde ich mit dir arbeiten.
Sie selber sagen ja, bevor Sie anfangen zu schreiben, zu notieren, haben Sie immer so eine Zeit des Träumens.
Ja, jeder hat diese Träume. Aber wie träumt man das? Musikalisch oder Töne oder Licht? Ich träume sehr viel bildhaft und dann kommt auch Töne zusammen. Daher ist für mich Licht sehr wichtig. Dann, wie kann man Licht in den Musik zu bringen? Und das ist meine Arbeit. Wie?
Und wie werden Sie das machen?
Und das ist mein Geheimnis. Jedes Stück ist anders.
Jedenfalls wird das Stück Hohes und tiefes Licht heißen, das nächste,
nächste Stück.
Das Licht hörbar machen wird. Ja.
Ja, jetzt möchte ich nochmal über Ummel sprechen. Und ganz am Ende des Stückes gibt ein Klang, Gong und ein anderes Schlaginstrument, Tam-Tam, stehen gegenüber.
Sollen wir uns das gerade mal anhören?
Nein, das kann man nicht. Das muss man nur im Konzertsaal hören. Und Schlagzeuger spielt diese Gong, aber diese Gong-Instrument muss sofort in der Nähe in dem Tamtam bringen. Dann durch diese Schwingungen von Gong klingt diese Tamtam.
Das ist
diese Schwingungen bringt den anderen Instrument zu Klingen bringen.
Genau.
Und das habe ich als Verteilen gedacht. Und wenn jemand so ihn nicht an anderen helfen will oder bringen will, wird dieser Mensch das empfinden.
Die Schwingung, die dann weitergegeben wird.
Weitergegeben wird. Und diese Schlagzeugtechnik habe ich überhaupt zum ersten Mal benutzt in der Geschichte. Es gibt keine Noten, die nicht gespielte Klinge klingt. Und das ist Wunderbares.
Ja. Schöne Erfahrung.
Ja.
Was Sie ganz neu probiert haben, ist ein Stück, das Sie geschrieben haben für ein traditionelles koreanisches Orchester mit traditionellen Instrumenten.
Ja.
Was sind das für Instrumente, für die Sie da komponiert haben?
Ja, das ist mehrere Zupfinstrumente. Kayagum heißt das. Oder Aseng, das ist der reibende, mit den Bogen reibende Instrument. Und noch zweiseitigen Instrument. Und Bläser wie Oboe oder wie Flöte. Aber das ist alles koreanische traditionelle Instrument. Und das habe ich zum ersten Mal gewagt, für diese Orchester zu schreiben.
Sie sagen ja, koreanische Instrumente sind anders als die europäischen. Die haben nämlich einen Tonumfang, der viel näher an uns Menschen dran ist, an unserem menschlichen Stimmumfang.
Ja, fast alle. Weil wir haben ja überhaupt orchestrale Ensemble nicht, sondern die sind alle kleine Ensembles und die sind alle für wie Gesang, wie menschliche Stimme Gesang, außer Hofmusik. Aber ich habe am Ende Wichtiges gelernt. Ich muss noch weitere Arbeiten. Und die eigenen Organe von diesem Instrument nicht überfordern. Oder ein Instrument kann nicht lauter machen, aber wie ich sage, mach dir noch mal Forte. Und deswegen nicht 10, sondern 20 diese Instrumente. Und das ist falsch ist. Man muss komponieren, musizieren lassen, wie dieses Instrument eigenes Leben hat.
Und das ist jetzt auch eine neue Variante eigentlich von Ihrem Lebensthema, das eigene und das Fremde, dass Sie Ihre Musik, wie Sie sie in den über 3 Jahrzehnte hier in Deutschland entwickelt haben, jetzt zurückbringen zu einem traditionellen koreanischen Orchester.
Ja, ich habe aber nicht die Musik, sage ich mal, wie ich Musik schreibe, nicht wie europäische Musik geschrieben, sondern wie ich mit diesem Instrument höre, in mir träumte und in mir kam, geschrieben. Und es ist keine europäische neue Musik, sondern koreanische neue Musik, sage ich mal.
Ich bin ganz gespannt. Sie haben eine DVD mitgebracht.
Ja.
Es gab die Uraufführung in Seoul.
Ja, 2007.
Und ich kenne nur den deutschen Titel dieses Stückes, das heißt Das Universum, es wächst und schwindet.
Ah, die Universum atmet, es wächst und schwindet. Wir hatten, 4 Komponisten hatten Auftrag bekommen. Einer soll Christentum schreiben, einer Buddhismus, einer Taoismus, einer Schamanismus. Ich habe gewählt Taoismus, weil das mein Thema ist. Taoismus denke ich als meine Lebensphilosophie. Und in diesem Gedanken Einsinken war mir auch wichtig. Und am Ende war auch diese Ausatmen, Schwinden und Einatmen, Wachsen, das ist nicht nur rein chinesisch oder altchinesisch oder koreanisch, sondern diese im leer werdenden Gedankengut ist auch Meister Eckhart oder vielen anderen europäischen Philosophen oder Gedanken oder Religion zu finden. Und ich wollte immer das Faste beweisen, ist ein komisches Wort. Ich wollte immer in mir das wahrhaben. Ost und West ist nicht total anders, ist das nicht, sondern ganz tief Wurzel menschlichen Gedanken sind eines.
Gibt es eine tiefe Verbindung?
Total. Und wie man das erlebt und weitergibt, ist ganz anderen Wege. Und die beiden Wege, die große Spannweite, riesige große Spannweite, möchte ich in mir selber die Spannung halten. Und das ist auch, ist das möglich, weil ich mit Musik zu tun habe. Anderen geht vielleicht sehr schwer. Ich muss nicht beschreiben, sondern in musikalischen Welt ausdrücken.
Und wir hören jetzt Ihr Stück.
Ja, das Universum atmet, es wächst und schwindet.
Vorher ganz, ganz herzlichen Dank, Yongki Pakpan, dass Sie bei uns im Studio waren, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.